Ein ganz einfacher Predigtext. Ein Predigtext, den manche von euch schon 80 Jahre und länger kennen. Wer auf mich hört und danach handelt, ist klug und handelt wie ein Mann, der ein Haus auf massiven Fels baut. Auch wenn der Regen in Sturzbächen vom Himmel rauscht, das Wasser über die Ufer tritt und die Stürme an diesem Haus rütteln, wird es nicht einstürzen, weil es auf Fels gebaut ist. Als ich mich mit diesem Text beschäftigte, fiel mir vieles ein. Und vielleicht fällt euch ja auch vieles ein, ich hoffe es zumindest. Und ich erinnerte mich an Kinderfreizeiten, die wir damals abhielten. Da hatten wir ein Lied gehabt, ich weiß gar nicht, ob das hier bekannt ist, wo wir mit den Kindern sangen, ein Kluger baut sein Haus auf Felsengrund und der Regen strömt herab und die Flut steigt hoch und so weiter und das Haus bleibt stehen. Und der Dumme hat's auf Sand gebaut und der Regen strömt herab und die Flut steigt hoch und das Haus, und da waren die Kinder ganz begeistert, bam, fiel um. Das war der Clou bei diesem Lied. Das Haus auf dem Sand fiel um. Ich denke, es ist wichtig, auch wenn wir Texte schon 60, 70, 80 Jahre lang gehört haben, dass wir uns auch wohlvertrauten Texten zuwenden. Und Jesus wusste, von was er redet. Jesus war von Ruf, man sagt meistens Zimmermann, aber das bedeutet damals, er hat Häuser gebaut. Er kannte sich aus mit Gelände, mit Untergrund, mit Fundamenten und Ähnlichem. Jesus wusste, von was er redet. Und es wäre mit Sicherheit gut gewesen, wenn vor knapp 10 Jahren in Köln die Leute beim Bau der neuen U-Bahn nicht das Stadtarchiv versenkt hätten, nur weil sie die Sache mit dem Sand und mit dem Fels nicht so ernst nahmen. Ihr wisst die Story, sie führte zum Tod von 2 Menschen und ein komplettes Stadtarchiv verschwand in der Tiefe. Fels und Sand. Vielleicht sollte ich morgen mal zu der Frau Reker gehen, soll ich sagen, Frau Reker, ich habe da einen guten Predigttext heute gehabt, den will ich Ihnen auch noch mal schnell sagen. Vielleicht kann das Ihnen bei anderen Gelegenheiten jetzt in dieser Woche in der Stadt, in der Verwaltung und in der Regierung der Stadt helfen. Wo ist hier Sand und wo ist hier Fels und wo kann ich vertrauen? Ich habe massive Zweifel, dass das weithin bekannt ist, wo der wirkliche Fels ist, auf den wir bauen können und wo alles nur Sand ist. Aber dazu werden wir sicherlich noch mehr kommen. Der Text steht in einem Abschnitt, der normalerweise Bergpredigt genannt wird. Ich will es mal so sagen, in einem Abschnitt, wo Jesus das Programm Gottes und die Sicht Gottes für diese Welt den Menschen weitergibt. Und da sagt er eben, mit dem Leben ist es so, ich mach's jetzt ganz frei, mit dem Leben ist es so, als wenn du ein Haus baust. Weiß nicht, wer von euch schon ein Haus gebaut hat. Wenn du ein Haus baust, dann kratzt du all deine letzten Kröten zusammen, um dieses Ding zu bezahlen, weil das ist teuer. Du strengst dein Gehirn an, um an alles zu denken, was du in dieses Haus hineinhaben willst und was da beachtet werden muss, denn das ist viel. Du investierst deine komplette Zeit und schnell nach der Arbeit noch mal raus auf die Baustelle, wie weit sind sie denn heute gekommen, sowas, ach du Schreck, was ist da für ein Mist, das muss ich ja sofort korrigieren. Schnell, eben bauen sie schon das Dach drauf, ich wollte aber ein drittes OG haben, ich weiß nicht was. Wenn du ein Haus baust, dann ist das deine erste Priorität. frei übersetzt. Wer klug ist, der und bei mir bleibt und alle seine Priorität auf mich setzt, der wird erfolgreich bauen. Frei übersetzt. Gehen wir mal zum Fels und nicht auf den aktuellen Hausbau. Arbeiten am Fels ist hart. Ich erinnere mich, wir waren mal in Schweden, haben Freunde besucht, die dort immer ein Ferienhäuschen bezogen. Und die Freunde oder der Freund dort sagte, guck mal, hier in dem Gelände ist da so, es war vielleicht so hoch, die Felskuppe, die da aus der Erde rausguckte. Und das Häuschen, das kriege ich immer kostenlos von einem anderen Freund. Ich will dem was Gutes tun. Hilfst du mir, diesen Fels aus der Erde zu holen? Zwei Spaten waren da, da haben wir angefangen, um diesen Fels herum da bisschen zu graben. Oh, oh. Der ging immer weiter so, ne? Noch ein bisschen, ging immer noch weiter so. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, haben wir gesagt. Also das ist ein Ding, also 5 Tonnen werden nicht reichen. Wollen wir hier jetzt weitermachen? Haben wir wieder alles zugeschaufelt und gesagt, es war ein schöner Versuch, dem Freund einen guten Dienst zu leisten. Aber diesen Fels kriegen wir nicht raus. Wenn du mit Fels arbeitest, es gab mal den Beruf der Steineklopfer. Es waren so mit die ärmsten Hunde in der gesellschaftlichen Hierarchie. Die haben Steine geklopft. Diesen Beruf gibt's heute noch. Ein paar tausend Kilometer weiter östlich, Indien, Pakistan und so weiter, da sind's dann Kinder und Jugendliche, die Steine klopfen. Also in deinem Alter, Felix, hast du schon 10 Jahre Steine geklopft. Mindestens. Wie sehen deine Hände aus, wenn du 10 Jahre Steine geklopft hast? Die sind hornig, die sind hart, die sind verletzt. Wahrscheinlich ist dir oft ein Stein schon auf die Hand gefallen. Du hast schon kubikmeterweise Stauberde eingeatmet. Die Augen tränen jeden Tag, die sind rot unterlaufen. Wenn du am Fels arbeitest, ist das eine Knochenarbeit. Oh, Jesus, also will ich das wirklich? Also ich glaube, das mit dem Klug, das überlege ich mir noch. Das ist ja eine fürchterliche Plagerei. Ich habe von dir viel lieber dieses Gleichnis mit dem Hochzeitsfest. Ach, da lasse ich mich drauf ein, da komme ich. Aber das mit den Steinen, ah nee, Jesus, verschone mich doch bitte damit. Ich will es mal ganz konkret machen. Als ich mir das überlegte mit diesem Text, sagte ich, ich vermute, dass jeder von den Anwesenden hier an irgendeiner Stelle gerade Felsarbeit leistet und versucht, ein Fundament hinzukriegen, einen Fels zu beseitigen, so wie wir damals in Schweden oder sowas. Jeder ist mit Felsarbeit beschäftigt, denke ich mir. Trifft das zu? Was sind das für Felsen, an denen ihr im Augenblick arbeitet, die so hart sind, die so mühselig sind, die so viel Staub und Dreck erzeugen und so viel Kraft kosten? Und wo du sagst, Jesus, jetzt winke ich ab, jetzt werfe ich das Handtuch, jetzt gehe ich in den Frust, hier mache ich nicht mehr weiter. Was sind die Felsarbeiten, an denen du gerade dran bist? Ihr dürft euch äußern, also ich sage das jetzt nicht theoretisch. Und wir werden feststellen, wenn wir das uns trauen, uns zu sagen, weil das ist eigentlich wichtig. Wenn du eine Gemeindezukunft diskutieren willst, musst du eigentlich wissen, wo die Leute gerade im Dreck stehen, in ihrer Alltagsrealität. Was ist deine Felsarbeit, die du im Augenblick gerade zu leisten hast und die dich alle Kraft kostet? Die Versorgung der alten Mutter, die jetzt in die letzte Lebensetappe da eintritt. Ein großer Fels. Ja. Ich habe es akustisch nicht mitgekriegt.
Die Schwierigkeiten von eurem Sohn.
Die Schwierigkeiten von eurem Sohn, ja. Ja. Was noch? Trauer. Ein Teil meiner Felsarbeit ist, dass ich Dinge in meinem Herzen feststelle, die nicht gut sind. Ich kann blitzschnell die fettesten Vorurteile entwickeln. Das ist ein fieser Kerl, mit dem will ich nichts zu tun haben. Dicker Fels. Oder Pessimismus. Irgendjemand erzählt mir irgendwas Schönes und ich komme sofort und multipliziere das mit minus eins und ziehe das ins Lächerliche oder ins Rote oder ins Unglaubwürdige oder ins Nichtmachbare. Frustration. Das ist ein Teil meiner Felsarbeiten, an denen ich arbeite. Seid gespannt, was dieser Text heute mit euch macht. Ein kluger Mann baut sein Haus auf Felsengrund. Er hört und handelt. Ich bin gespannt, wie euer Handeln diese Woche aussehen wird, wie mein Handeln diese Woche aussehen wird. Als wir die Lieder eben sangen, habe ich mich an einigen Stellen ganz festgehalten und habe gesagt, ja, lieber Gott, du weißt, wie schwer mir das fällt, was ich da gerade singe. Lass das Realität werden. Das so locker mitzusingen, ist ja eine Sache. Aber das wirklich werden zu lassen, was ich da singe, habe ich mir richtig, richtig vornehmen müssen, da jetzt vor 5 Minuten, an diesen schönen Liedern. Das Alte Testament, und Jesus ist ein Mann, der aus dem ganzen Denken, aus der Wirklichkeit des Alten Testamentes kommt. Das ganze Alte Testament kennt Felsen und Felsen zu Genüge. Wir waren in Israel gewesen und wir haben gesagt, ach du Schreck, wie viel Felsen. Ich will 2 Beispiele nennen. Wunderbare, große Beispiele, wo Menschen erfolgreich mit Felsen, ich will mal das Wort Steine noch dazu nehmen, und Steinen gearbeitet haben. Als Gott zu Abraham sagt, geh auf diesen Berg und opfere deinen Sohn. War das Felsarbeit, die er da verlangte? Ich wüsste nicht, was da noch toppen könnte. Das war dickste Felsenarbeit. Und als er nach 3 Tagen mit seinem Sohn da diesen Berg erstieg, was hat er da zuerst gemacht? Da musste er einen Altar errichten. Und wie wird ein Altar errichtet? Da schleppst du Steine. Und was für ein Altar brauchst du, wenn du anschließend etwas drauf opfern willst? Meinetwegen ein Schaf, wie groß muss so ein Altar sein, so Grundriss? 10 mal 10 Zentimeter? Nee. 1 mal 1 Meter? Bestimmt. Mach dir mal Gedanken, wie viel Steine du schleppen musst. 1 mal 1 Meter. Ja, so. Und wie hoch soll er sein, der Altar? Wie hoch soll er sein? So kniehoch? So? So? Also nochmal 1 Meter. Also 1 Kubikmeter Steine. Ich hatte mir überlegt, als Beispiel, wir haben für Osterzwecke, haben wir ab und zu mal ein Felsstück hier mitgebracht in die Gemeinde und das hier vorne hingestellt. Der wiegt so knapp 25 Kilo. Ach nee, habe ich gedacht, das schaffe ich nicht mehr. Ich krieg denn nicht mehr die Treppe da hoch. 0,5 Zentner. So ein Stein. Es wäre gut, wenn die Gemeinde das sehen könnte. Es wäre gut, wenn jemand nach vorne gehen könnte, um mal so einen Stein anzuheben, der einen knappen 0,5 Zentner wiegt. Wenn du einen Altar baust und dann hast du schon mal ganz schön durchgescheuerte Hände, bis überhaupt der Altar steht. Und im Alten Testament steht, nichts behauene Steine, Feldsteine, Altäre werden immer aus unbehauenen Steinen gebaut. Also ich würde mal sagen, einmal ein Meter, hast du wahrscheinlich ein paar Stunden zu tun, bis das passt und nicht wackelt und so. Jetzt machen wir einen ganz großen Sprung. Es gibt zwei berühmte Bilder, die einem spontan einfallen, wenn man heute an Israel denkt. Welche Bilder fallen einem dazu ein? Was verbindet ihr für Bilder mit Israel? Die Klagemauer und die goldene Kuppel über dem Felsendom. Was ist denn der Felsendom? Was ist das denn? Der Felsendom ist von den Muslimen errichtet worden, weil sie verehren Abraham ebenfalls. Nach ihrer Ansicht hat Abraham dort seinen ältesten Sohn opfern wollen, aber die gleiche Geschichte. Und sie gehen davon aus, dass dieser Fels unter dieser goldenen Kuppel, dass das exakt der Ort ist, wo Abraham vor knapp 4000 Jahren seinen Sohn opfern wollte oder sollte. Der Felsendom, diese leuchtende Kuppel, die Felsenarbeit von Abraham hat 4000 Jahre überdauert. Und drei große Religionen beziehen sich auf diese Tat, auf diese Felsarbeit. Ich will euch ein zweites Beispiel sagen. Als das anderthalb Jahrtausende nach Abraham mit Israel immer und immer nicht klappte und Gott die feindlichen Völker schickte, zum Schluss die Babylonier, und alles dort platt machte. Und als sie in der Verbannung waren, wie begann denn die Felsarbeit des Volkes Israel in der Verbannung, nach der dann anschließend alles wieder neu wurde? Wie war die Felsarbeit des Volkes Israel in der Verbannung? An den Bächen von Babylon, da saßen wir und weinten. Über was haben sie denn geweint? Über Gott? Über die Babylonier? Über wen haben sie denn geweint? Über ihr eigenes Versagen haben sie geweint. Also Felsarbeit ist zum Beispiel Weinen über mein Versagen. Das ist auch Felsarbeit. Und dann hat Gott eins ums andere gestiftet. Richtig tolle Geschichten. Ihr könnt das nachlesen in den Büchern Könige und Esra, Nehemia auf alle Fälle. Ihr könnt das nachlesen, wie dann Schritt für Schritt. Und auf einmal waren sie wieder dort in diesem Land, wo sie rausgeschmissen worden waren. Und wie sah es aus? Wüst. Und was haben sie gemacht? Sie haben Steine geklopft und Steine geschleppt und haben getan und gemacht. Ich fand das so toll, wenn du da liest, und da wurdest du eingeteilt, wo du baust. Und einige haben zum Beispiel das Misttor gebaut. Brauchst du auch in einer Stadt, wo du jeden Tag den Müll rausbringst ins Tal Ben Hinnom, damit man das da unten verbrennt. Ich baue mit, meine Felsarbeit sieht so aus, dass ich das Misttor baue. Boah, genial. Genial, wie Gott uns einsetzt und sagt, es ist alles gleichwertig vor mir, der du das Misttor baust oder der du am Tempel baust. Ja, also das Alte Testament ist voll mit Felsarbeiten und das Neue Testament, ich will das mal in diesen Worten abrunden, beruht einzig und allein auf dieser immensen Felsarbeit, die Jesus geleistet hat, wo wir jetzt einen ganz, ganz kleinen Ausschnitt davon mitbekommen haben. auf dieser Felsarbeit von Jesus, ganz vielfältige Felsarbeit, umfassend, hart, visionär und stark und hoffnungsvoll. Felsarbeit ist so vielfältig. Ist deine Felsarbeit hoffnungsvoll? Ist sie vertrauensvoll? Wer hilft dir bei deiner Felsarbeit? Stehst du alleine im Dreck? Redest du unter Umständen auch nicht mehr mit irgendjemand drüber? Muss ganz alleine da stehen, jeden Tag. Uns will nicht richtig vorangehen. Ein anderes Fundament kann niemand legen, als das, das gelegt ist, und das ist alleine Jesus Christus, sagt der Apostel Paulus mal später den Korinthern. Ein anderes Fundament kann gar niemand legen. Und dann nimm diese Elemente dieses Fundamentes Jesus Christus und sag, ja, das möchte ich auch. Das ist klug. Ein Kluger baut sein Haus auf Felsengrund. Wer auf Jesus hört und nicht danach handelt, ist dumm. Es ist ganz selten, dass Jesus so ungeschminkte Worte in den Mund nimmt. Er ist dumm, ist einfach dumm. Das Gleiche steht im Lukas-Evangelium auch nochmal etwas zugespitzt. Der Lukas formuliert es dem lieben Theophilus in Rom so: Warum nennt ihr mich Herr, wenn ihr nicht tut, was ich sage? Warum nennt ihr mich Herr? Lasst es doch bleiben. Macht da kein Getöse. Braucht nicht Herr zu mir zu sagen, wenn ihr es nicht tut. Es fällt uns leicht, alles Mögliche uns anzuschauen und aufzusaugen und mitzunehmen und darüber zu plappern anschließend. Das fällt uns super leicht. Wenn ich so in die Gesellschaft hineingucke, vielleicht ist das so ein Alterskennzeichen, habe ich den Eindruck, wir sind eine herumlungernde, herumklupschende, überall mitmachende Gesellschaft, aber so richtig ernst nehmen wir nichts. Vorurteil? Kann sein, Altersvorurteil. Vater, sei ruhig, komm du mit deinen alten Sprüchen. Damals, zur Zeit von Jesus, war so eine typische Sache. Ey, komm mal mit nach Jerusalem. Du musst dir mal anschauen, was da für ein toller Tempel gebaut wurde von Herodes. 50 Meter hoch auf einem Riesenareal, wo, boah, weiß ich, Dutzende von Sportplätzen, großes Areal, ein Riesenareal, alles eingeebnet. Und der Tempel wurde noch im Wesentlichen aus der eigenen Tasche von Herodes bezahlt. Er hatte riesige Kupferminen in Zypern und das Geld hat er dann da investiert, weil er nicht anerkannt war in Israel. Er war kein echter Jude, das mit der Mutter hat nicht gepasst. Ich spende euch einen Tempel. Wenn ihr mich verehrt, spende ich euch einen Tempel. Und dann hat er schon mal in Vorleistung einige Jahre Steine auf eigene Kosten da antransportieren lassen. Also Klagemauersteine meinetwegen. Das sind riesige Trümmer, also größer als das in Schweden wahrscheinlich. Und dann konnte jeder sehen, oh, der meint es ernst mit dem Tempel. Und dann sagten alle, musst du dir mal diesen Tempel angucken. Das war ein Weltwunder. Und als Jesus das letzte Mal nach Jerusalem kommt, guckt er sich den Tempel auch an. Und er sagt, ja, das werde ich abreißen und in 3 Tagen neu aufbauen. Bist du verrückt? Also kannst du auch jetzt gleich sehen, also der hat doch nicht mehr alle Tassen im Schrank. Mit dem kannst du doch nicht rechnen. Fundamentarbeit, Felsarbeit, aber auf einer Ebene, die dem normalen Zuschauer völlig verborgen war. Ich werde das abreißen. Haben sie ihm auch vorgeworfen in der Gerichtsverhandlung. Du hast gesagt, du willst den Tempel abreißen und in 3 Tagen neu aufbauen. Hat aber nicht gereicht fürs Todesurteil. Da brauchten sie andere Dinge. Ja, das wurde damals so geplappert. Dumme Menschen plappern vieles. Es ist dumm, unser Herz nicht an Jesus auszuliefern. Versuch einer Übersetzung unseres Textes. Es ist dumm, unser Herz nicht an Jesus auszuliefern. Sehr freie Übersetzung. Ich finde das spannend, wenn ich so die Bibel lese, wie oft Jesus den Zustand unserer Herzen kritisiert. Eure Herzen sind hart wie Stein. Wir machten mal vor Jahren, als die Kinder noch, als wir noch mit den Kindern in den Urlaub fahren, in der Schweiz, eine Erfahrung. Da gingen wir einen Weg und er war ein bisschen verschüttet gewesen. Da war da ein Schweizer Bautrupp, der da versuchte, diesen Weg wieder zu räumen, damit man da auch wieder gehen kann. Die hatten starkes Bohrgerät, also nicht nur eine Hilti. Wer von euch kennt eine Hilti? 2, 3 Leute kennen eine Hilti. So eine ganz dicke Bohrmaschine. Aber die reicht da noch nicht. Da brauchst du größere Bohrmaschinen, um den Fels anzubohren. Und was kommt in den angebohrten Fels hinein? Dynamitstangen. Und da war so eine Kiste aufgeklappt. Ich habe nie im Leben vorher und nachher Dynamit gesehen. Da lagen die ganzen, so wie großen Silvesterkracher lagen die da. Der Andreas war fasziniert. Papa, da ist Dynamit. Hätte sich gern eins eingesteckt. Zack, eine Dynamitstange hinein. Oder wenn du 10 Löcher gebohrt hast, 10 Dynamitstangen. Entsprechenden Zünddraht, 100 Meter Entfernung. Bang. Geht das Ding in die Luft. Wenn du an Felsen arbeitest, brauchst du schweres Bohrgerät und Dynamit. Das habe ich soweit begriffen. Aber wie trifft das denn auf unseren Text zu? Müssen wir gleich mal drüber nachdenken. Wenn du harte, kalte Herzen, wenn du da was dran tun willst, brauchst du schweres Bohrgerät. Ich kenne viele Leute, die in der Klinik waren, um sich, weiß ich, ein Stent, ein Herzschrittmacher oder was auch immer setzen zu lassen oder neue Herzkranzgefäße. Große Operationen teilweise. Aber an diesen Felsherzen kannst du nicht nach Mehrheim gehen, da kannst du nirgends hingehen. Wer hilft mir an der Stelle? Wenn du klug bist, und dann sagst du Ja zu Jesus. Ich gehe mal davon aus, dass alle, die hier sitzen, irgendwann mal Ja zu Jesus gesagt haben. Gehe ich mal davon aus. Und die, die da zuschauen, weiß ich jetzt nicht. Wenn nein, dann sage ich, sag Ja zu Jesus. Und sag, hier ist mein Herz, übernimm. Du kennst dich aus mit Fels, übernimm. Und bei diesem einmaligen Sagen vor 10 Jahren, vor 30 Jahren, vor 50, vor 70 Jahren, bleibt's ja nicht. Du darfst und du sollst und du musst jeden Tag neu auch Ja sagen. Will ich das denn wirklich, Jesus, dass mein Herz in deiner Hand ist? Wo will ich denn Kraft herbeziehen? Ansporn für mein Leben, Korrektur, neue Richtungen, das sind alles gewaltige Fragen. Wie komme ich aus den eingefahrenen Gleisen meines Lebens heraus? Das Bild kennen wir leider nicht mehr heutzutage, aber früher mit diesen schmalen, hohen Rädern, da waren die Wege eben tief ausgefahren gewesen. Doch, du kennst's noch, wenn du mit dem Fahrrad zu schräg an die Bahnschiene fährst, dann legst du dich aufs Gesicht. Das sind diese Rinnen, aus denen wir so schwer rauskommen. Du kommst nicht mehr raus. Wenn du da hineingekommen bist mit dem Vorderrad, ist es passiert. Kannst du machen, was du willst, du legst dich hin. Wie kommen wir aus den eingefahrenen Gleisen unseres Lebens raus? Vielleicht lenkst du schon 10 Jahre, ich will da raus aus dieser Rinne. Und du kommst nicht raus. Nicht allein. Was mich getröstet hat im Nachdenken über diesen Text war, auf einmal war dieser Vers da gewesen, dieses uralte, alttestamentarische Prophetenwort: Ich will ihnen ein anderes Herz und einen neuen Geist in sie geben. Das steinerne Herz will ich aus ihrem Leib wegnehmen und ihnen ein Herz aus Fleisch geben. Boah. Was für eine Lösung. Da hätte ich nie dran gedacht. Ja, so ein bisschen Aufräumen in meinem Herz wäre ja nicht schlecht. Aber ein ganz neues Herz? Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden, sagt Paulus im Korintherbrief. Ja, wo leben wir das denn? Wo leben wir das denn, dass alles neu geworden ist? Oder leben wir doch an vielen Stellen noch das Alte? Was kriegen die Leute denn mit von uns? Dieses neue Herz und dieser neue Geist geben uns die Kraft, und Kraft wird im Neuen Testament als Dynamis bezeichnet, als Dynamit. Das neue Herz und der Geist sind die Kraft, die der Andreas damals in der riesen Dynamitkiste so bewunderte. Wow, was für eine Kraft! Eine ganze Kiste voll Kraft. Du kannst das ganze Matterhorn in die Luft sprengen mit. Musst du nur gucken, dass die Schweizer das vorher nicht mitkriegen. Die werden da nicht fröhlich drüber. Also, Matterhorn sprengen machen wir nicht, aber wir gehen an unser Herz dran, an die Felssituation, an die Steinsituation in unseren Herzen. Ich will ihnen ein anderes Herz und einen neuen Geist in sie geben. Oder was ist das für ein gewagtes Wort, Jesus, wenn du zu dem Petrus übrigens der Steinmann oder sowas, sagst, du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Da sehen wir zunächst mal relativ wenig. Wir kennen alle die Geschichten von Petrus im Garten Gethsemane und anschließend. Auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Was will Jesus denn auf dich bauen? Also nicht nur ich baue, sondern Gott, Jesus, baut mit mir, sozusagen als lebendiger Stein, mit Vornamen, also meiner ist Wolfgang, wie die meisten wissen, mit diesem Stein Wolfgang, was baue ich, was soll denn da gebaut werden? Ich habe keine Ahnung von deinem Plan, Gott, aber mach. Ich weiß nicht, wo es hingeht, Jesus, aber führ mich. Das ist Felsarbeit, mit der ich mich seit vielen Jahrzehnten beschäftige. Und ich kenne viele Menschen, die sich damit beschäftigen, mit der Felsarbeit ihres Lebens. Und das ist toll, das ist wunderbar, das ist lohnend. Ich möchte nicht zum Schluss stehen und als dumm bezeichnet werden. Zum Abschluss noch was Schönes. Als ich über diese ganzen Felsgeschichten nachdachte und über Haus bauen und über Wohnungen und so weiter, auf einmal war da der Vers da: Wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Also genau das, was er auch in der Bergpredigt sagt, Jesus: Wer mich liebt, wird mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Wenn ich es Gott erlaube, an meinem Herzen zu arbeiten. Diese Felsarbeit, die letztendlich nur Gott tun kann. Dann wird er kommen und bei mir in meinem Herzen wohnen. Ist das nicht wunderbar? Wer mich liebt und mein Wort hält, zu dem werden wir kommen und Wohnung bei ihm halten. Gott segne euch bei dieser Wohnungsvorbereitung.